So, liebe Freunde, ich möchte euch heute Abend wieder ganz herzlich begrüßen und freue mich für jeden, der da ist. Ich habe mich eben gefreut über ein kurzes Gespräch mit Giselle, dass sie schon ganz große Schritte gemacht hat und schon immer mehr versteht und sich schon wünscht, sich bald zu entscheiden, weil sie schon vom Herzen her so ergriffen ist. Das freut mich auch sehr. Und ich will euch auch hier im Internet alle begrüßen. Ich will euch hier nicht vergessen. Hallo zusammen, jeder, der da ist. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Ja, wir haben heute auch wiederum ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und zwar, was ist Sünde? Was ist die Definition von Sünde? Und wir wollen uns die Bereiche der Sünde anschauen. Viele haben überhaupt keine Vorstellung, was in Gottes Augen Sünde ist. Ja, gibt es eine ganz falsche Vorstellung. Und wir werden uns 5 Bereiche anschauen. Schaut mal auf euer Blatt. Da geht es um den Bereich, dass jeder seinen eigenen Weg geht. Das ist Sünde. Dann haben wir, okay, das können wir auch, der Otto bringt gerade einen Einwand rein, den wiederholen wir aber am Ende noch einmal, lieber Otto. Ich unterbreche kurz Folgendes. Diese Woche ist für dieses Jahr das letzte Mal Bibelkurs, weil ja dann Weihnachten schon kommt. Wir setzen für die Weihnachtszeit aus und im kommenden Jahr, Anfang Januar, wir werden das noch genau allen sagen, wann genau das ist, der erste Donnerstag, kann sein, dass das zu früh ist. Dann ist es vielleicht der zweite Donnerstag im Januar. Wir werden euch aber alle noch informieren. Wir werden nicht lange trödeln, sondern wir unterbrechen nur für die Feiertage, dass wir dort nicht zu viel Abstand bekommen. Ja, danke für den Hinweis. So, nochmal, 5 Bereiche der Sünde. Den eigenen Weg zu gehen ist der erste Punkt, ist Sünde bei Gott. Der zweite Bereich sind verborgene Sünden. Der dritte Bereich sind Sünden und sind Übertretungssünden. Ja, wo Gott sagt, du sollst nicht und wir tun es doch. Das ist eine Übertretungssünde. Und dann gibt es den Bereich, dass wir mit unserer Zunge sündigen. Der fünfte Bereich sind Unterlassungssünden. Und über diese 5 Bereiche wollen wir heute zusammen sprechen. Und ich bin ganz sicher, dass ihr alle nachher zugeben werdet, wenn ich euch frage, schuldig. Ja, ich bin schuldig. Vor Gottes Wort, vor seiner Heiligkeit bin ich mit meinem Leben und mit meiner Vergangenheit schuldig. Ja, und oben drüber, über dem Punkt heute, ist das Thema, warum kann Gott seine Absichten mit mir nicht erreichen? Ja, liebe Freunde, Gott möchte uns vieles Gute schenken. Er möchte uns Gemeinschaft schenken. Er will uns eine Liebesbeziehung schenken. Er will uns durchs Leben führen. Er möchte uns Vergebung schenken, uns den Himmel schenken. Uns die größte Freiheit schenken, die es gibt in dem neuen Himmel, den er machen wird. Aber unsere Sünden lassen das nicht zu in unserem Leben, dass wir diesen Segen bekommen, den wir bekommen würden. Und wir wollen dann schauen, welche Bereiche hindern uns eigentlich daran, dass wir ein erfülltes, sinnvolles Leben führen. Gut, zum ersten Punkt, die Definition von Sünde. Die steht in Jesaja 53, Vers 6. Wer möchte diesen Vers lesen? Ja, bitte.
Jesaja 53, Vers 6. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn.
Sehr schön. Vielen Dank. Eine Frage. Ja, Andi, du kannst dich setzen, wo du möchtest. Kannst dich auch hier hinsetzen, kein Problem. Eine Frage habe ich kurz an die im Internet dabei sind. Konntet ihr eben hören, wie gelesen wurde, oder war das zu leise? Zeigt mir, war es gut oder war es schlecht? War gut. Okay. Nicht, dass ihr nachher nicht hören könnt. Gut. Also, die Definition von Sünde, da sehen wir in Jesaja 53, Vers 6, was auch Sünde ist. Da heißt es, wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Ein ganz geheimnisvoller Vers, der sehr viel sagt. Jetzt müsst ihr wissen, Jesaja lebte lange bevor Jesus auf die Erde kam. Und das ist eine prophetische Aussage auf Jesus hin. Jesaja, der Prophet Gottes, sagte, dass unsere Schuld oder die Schuld aller Menschen mal auf Jesus geworfen wird. Wo hat Jesus die Schuld der Menschen getragen? Wo war das? Am Kreuz auf Golgatha. Und davon spricht Jesaja in Jesaja 53, Vers 6. Er sagt auch dort, dass er geschlagen wird, dass er durchbohrt wird, dass unsere Schuld auf ihm liegt. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Kapitel in dem Alten Testament, in Jesaja 53. Aber in Vers 6 sehen wir, dass dort unsere Schuld auf jemanden geworfen wird, auf ihn gelegt wird. Und das ist der Herr Jesus, der unsere Schuld getragen hat. Aber vorher steht hier noch etwas Wichtiges, was uns alle meint. Hier heißt es, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Ich habe eine Frage. Wer sind alle? Lukas, schön, dass du da bist. Komm rein. Wer sind alle hier? Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Wer sind alle? Jeder Mensch. Bin ich auch alle? Ja. Also wer mich sieht, sieht, dass ich ein Mensch bin. Also gehöre ich dazu. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Schaut mal, in dem Bild hat der Künstler etwas gemalt. Was sehen wir dort in diesem Bildchen? Ein Mensch läuft, ja, okay. Er stolziert eher, genau, er hat also, welche Haltung hat dieser Mensch in diesem Bildchen? Eine stolze Haltung, aber wie stolz, da regnet es in die Nase rein, nicht? Die Nase ist oben. Das ist übrigens das, was Menschen auszeichnet, die stolz sind. Ich lebe so, das sind meine Einstellungen und es ist gut so. Und dann regnet es in die Nase rein, mir darf keiner etwas ins Leben reden. So wie ich lebe, ist gut. Was sehen wir aber noch auf diesem Weg, auf diesem Bildchen? Er überschreitet eine Linie. Was sehen wir aber auch? Er macht eine Kehrtwendung. Ihr seht, der ging auf dem Weg, aber auf einmal sagt er sich, was soll ich denn diesen Weg gehen? Er dreht sich um, er macht auf dem Absatz kehrt, erhebt seine Nase und geht seinen Weg. Er geht vom Weg runter, querfeldein, er stolziert seinen eigenen Weg, kann man sagen. Und wenn wir das jetzt mal mit dem Vers vergleichen, finde ich das ein schönes Bild, das der Künstler hier gemalt hat. Ja? Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf aller unserer Schuld auf ihn, auf Jesus. Wenn ich hier fragen würde, liebe Freunde, was ist eine ganz schlimme Sünde? In Bezug auf diesen Bibelvers, weil hier wird von Schuld gesprochen, wenn man vom eigenen Weg spricht. Da im Kontext steht, dass der Herr unser aller Schuld auf Jesus wirft. Was ist also Sünde? Laut dieser Bibelstelle wirklich scharf nachdenken. Der eigene Weg. Danke, Walter. Der eigene Weg ist Sünde vor Gott. Und so können wir ganz verschiedene Dinge im Leben sehen, die das bestätigen. Ein Beispiel. Ich muss jetzt Fenster bestellen für mein Haus. Jetzt stellt euch mal vor, ich mache eine Bestellung und da kommt jemand und liefert mir ein Stapel Holz. Ist ein Stapel Holz schlecht? Ist an sich ganz gut. Kann ich das aber einbauen als Fenster, ein Stapel Holz? Nein. Und dann sagt er, ja, das ist das, was ich Ihnen liefern wollte. Was meinst du, wie ich den dumm angucke und sage, was willst du mit dem Stapel Holz? Ich habe Fenster bestellt. Ja, aber ich habe Holz geliefert. Tolle Sache, nicht? So können wir das auf anderes übertragen. Der Chef, der baut eine Maschine. Und der Schlosser baut was ganz anderes dran. Ja, oder der Elektriker holt sich vielleicht seine Crossmaschine, stellt es daneben und setzt das instand. Da wird der Chef ihm sagen, hör mal, hast du ein Problem? Du sollst die Maschine bauen, dafür bezahle ich dich. Und wenn er sagt, das ist mir doch egal, ich baue jetzt meinen Oldtimer oder was weiß ich zusammen, dann wird man sich fragen, hör mal, der eigene Weg, das passt nicht in die Firma. Ein anderes Beispiel, wie schlimm das ist, wenn jeder seine eigene Meinung hat. Wir waren in Norwegen angeln und da war ich mit 10 Chefs auf dem Meer. Und ich kann euch sagen, das geht nicht gut. Wenn alle Häuptlinge sind, das geht nicht gut, dann hast du ja keine Indianer mehr. Und den ersten Tag hatte noch niemand Ahnung. Und dann habe ich denen gezeigt, den Chefs, die immer mit dem Finger so machen und die Firma macht's, dann habe ich denen gezeigt, wie man einen Knoten macht. Da war ich ein ganz wichtiger Mann. Und Andreas, haben sie wie kleine Jungs gefragt, was mache ich, wenn ein Fisch anbeißt, wie stelle ich die Bremse ein? Alles erklärt, haarklein. Erster Tag, jeder fängt seine Fische. Der zweite Tag fragt mich kaum noch einer. Ab dem dritten Tag ging das schon ganz rückwärts. Da sagt der eine Chef, lass uns hinter diese Insel fahren. Der andere sagt, nein, wir fahren dahin. Und wir hatten 3 Boote und jeder wollte irgendwo hin. Aber das Problem ist, das Boot kann nur in eine Richtung fahren. Da waren auch waren 2 Brüder, beide Chefs. Die fahren jetzt nach Jahren zusammen in einem Boot. Nach dem zweiten Tag sagte einer, ich fahre nicht mehr mit ihm, wir streiten uns da nur. Die haben sich so zerfleischt, dass sie gesagt haben, nie wieder fahren wir miteinander in Urlaub. Das kommt nie wieder vor und jeder redet schlecht vom anderen. Warum? Weil jeder seinen eigenen Weg, seinen eigenen Kopf durchsetzen will. Und wisst ihr was? Ich habe vorher gesagt, liebe Freunde, wenn wir das machen, machen wir unsere Freizeit kaputt. Wisst ihr, was übrigens sehr, sehr schön war? Einer war wirklich jemand, der genau hingehört hat. Und das war unser Bruder Guido. Der hat sich bekehrt. Er hat zu Jesus Christus, weil er hat zugehört. Die anderen, die alle ihren eigenen Weg gehen wollten, in ihrer eigenen Gesinnung, das ist jetzt ein Bild, ja, was ich jetzt verwende mit diesem Beispiel, die sind heute genauso wie damals. Sie gehen ihren eigenen Weg. Wir sehen also, wenn jeder sein eigenes Ding macht und nicht die gesellschaftliche Ordnung einhält, nicht die Straßenverkehrsordnung einhält, nicht familiäre Dinge einhält. Wenn jeder in der Firma machen würde, was er will, wenn jeder seinen eigenen Weg gehen würde, würde das schiefgehen. Und das nennt die Bibel Sünde, den eigenen Weg zu gehen, seinen eigenen Kopf durchzusetzen. Also hier steht, jeder wandte sich auf seinen Weg. Und das ist eine sehr schlimme Sünde, liebe Freunde. Wisst ihr warum? Weil Gott sagt, so sollt ihr denken, so sollt ihr leben. Zum Beispiel sagt Gott in den 10 Geboten, du sollst Gott anbeten und niemand anders. Und ich sage mir, das ist nicht Gegenstand meiner Verehrung. Weißt du was? Für mich der Gott ist, für mich ist Fußball mein Gott. Und wisst ihr, was übrigens immer den Status eines Gottes in meinem Leben hat? Immer das, was ich verehre. Das kann ein Mensch sein, ein Idol sein, ein Schauspieler sein, es kann ein Fußballer sein, es kann meine Frau sein, mein Hobby sein, etwas, was ich verehre, wo ich mein Leben hinein investiere, das ist dann mein Gott. Aber das erste Gebot sagt, du sollst keine Götter neben dir haben, sondern Gott allein und ihn alleine anbeten. Oder du sollst nicht töten. Oder du sollst nicht Ehe brechen. Und da sagen die Menschen, was interessiert mich das, was in der Bibel steht? Ich gehe meinen eigenen Weg. Was passiert mit jeder Ehe, wenn man die Ehe bricht? Was passiert? ob das jetzt Christen sind, ob das Muslime sind, was passiert? Die Ehe geht kaputt. Das hält kein Mensch aus. Wir sind nicht auf Betrug angelegt. Das funktioniert nicht. Also wir sehen, für Gott ist genau das, eine Abweichung von seinen Geboten, seinen Weg zu gehen, ist Sünde bei Gott. Und die Welt sagt genau was anderes. Die hat eine ganz andere Philosophie. Du kannst leben, wie du willst, nach deiner Fasson. Hauptsache, es macht dir Spaß. Oder andere Definitionen. Man darf alles, man darf sich aber nicht erwischen lassen. Ja, solche Dinge. Und die Bibel sagt, nein, das ist falsch. Unseren eigenen Weg zu gehen ist falsch. Und ich finde das ganz wesentlich, liebe Freunde, dass wir das erkennen. Wenn ich meinen eigenen Weg gehe, ist das falsch. Das trennt Menschen von Gott. Und Gott möchte uns eigentlich segnen, uns ein schönes Leben geben, schon hier auf Erden beginnend. Aber wenn wir unseren eigenen Weg gehen, dann zerstören wir unser eigenes Leben. Ich erinnere mich, mein Sohn war eben am Lernen, Deutsch am Lernen. Wenn er sagen würde, jetzt mal so ganz, ganz vernünftig gefragt, wenn er sagen würde, was interessiert mich Deutsch? Ich mache nicht mit. Sagt mal ganz, ganz normal, was wären die Konsequenzen? Das ist eine schlechte Note. Ja? Dann sagt er das auch zu Mathe. Was interessiert mich Mathematik? Und das machst du bei zwei Fächern von, weiß ich nicht, 14 oder wie viel man da hat. Ne? Und du kannst eine Ehrenrunde drehen. Du kriegst die Quittung. Und wir müssen wissen, bei Gott gibt es auch so etwas. Wenn wir nicht seinen Weg gehen, gibt es die Quittung im Leben. Es ist Sünde bei Gott. Und wie viele Menschen sind so tief verstrickt in ihren Sünden, weil sie ihren eigenen Weg gehen. Ich will es ganz offen sagen, da sagt Gott, dass er uns Menschen geschaffen hat als Mann und Frau. Und dann gibt es Menschen, die haben eine andere Neigung oder eine andere Einstellung und sagen, nö. Und die sagen rotzfrech in die Kameras dieser Welt und es ist gut so. Wir müssen eins wissen, unseren eigenen Weg zu gehen, abweichend von dem, was Gott sagt, ist bei Gott Sünde. Und so können wir alle Bereiche unseres Lebens nehmen. Wenn wir einen anderen Weg gehen, als Gott sagt, und an den 10 Geboten kann man das wunderbar erkennen, ja, dann ist es Sünde bei Gott. Ich möchte einfach so mal fragen, liebe Freunde, wenn die 10 Gebote eine Norm Gottes ist und Abweichung von diesen Geboten Sünde ist, kann jemand, der hier sitzt, sagen, ich bin ohne Sünde? Wer könnte das sagen? Sind wir uns alle einig? Vielleicht sind im Internet ein paar Sündlose dabei. Da sind wir uns einig? Das ist Sünde. Abweichung davon ist Sünde. Unseren eigenen Weg zu gehen ist Sünde. Und warum sage ich das so ganz deutlich, liebe Freunde? Und die Welt hat eine ganz andere Philosophie. Wir hören in den Filmen, du musst dich selbst verwirklichen. Du musst dich durchsetzen. Du musst tun, was dir Spaß macht. Und in Wirklichkeit ist der eigene Weg so selbstzerstörerisch. Das merkst du in der Ehe, das merkst du in der Familie. Wenn jeder sein eigenes Ding macht, geht's kaputt. Und so ist es auch bei Gott. Der eigene Weg ist nicht gut. Hört sich nur gut an. Hört sich so toll an. Geh deinen Weg. Und da gibt es so viele Bücher und Sprichwörter. Gib mal im Internet ein, der eigene Weg, Gedichte. Da findest du ganz tolle Gedichte, die absoluter Unsinn sind. Weil der eigene Weg Sünde ist bei Gott. Gott, der uns gemacht hat, hat gesagt, nein, ich gebe euch Gebote. Wenn ihr in diesem Rahmen lebt, mich fürchtet und tut, was ich sage, dann werde ich euch segnen. Aber wenn du deinen eigenen Weg gehst, da gibt es Tränen, Zerstörung, Destruktives, da gibt es Depressionen, dort gibt es Sackgassen, dort gibt es Dunkelheit im Kopf, dort gibt es nur Fluch im Leben, alles kaputt. Dort sind Probleme, Schulden, Süchte, alles Mögliche, weil der Mensch seinen eigenen Weg geht. Das müssen wir ganz klar verstehen. Also haben wir das alle verstanden, dass der eigene Weg Sünde ist? Wer hat das verstanden? Mal den Arm heben. Sehr schön, das ist mir ganz wichtig, bevor wir dann zu den anderen Punkten gehen. Und wenn ich fragen würde, wenn eigener Weg Sünde ist, gibt es hier jemand, der sagen könnte, ich bin ohne Schuld, der möchte mal den Arm heben. Ich lasse ihn jetzt auch unten. Ja? Okay. Dann gehen wir zum nächsten Punkt. Und dort werden wir auch ganz, ganz viel lernen. Und zwar, der Punkt heißt Sünden, Einstellungen, Absichten und Gedanken. Das sind Dinge, die wir nicht sehen können. Wir können also auch für andere unsichtbar sündigen. Ja, der zweite Bereich. Der erste Bereich war ja den eigenen Weg. Jetzt der zweite Bereich, unsichtbare Sünden. Wer möchte da lesen? Walter, sei so gut.
An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, nach meinem Evangelium. 2 Römer 2, Vers 16. Und jetzt 1. Korinther 4, Vers 5. Der auch das im Finsteren Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird.
Genau. Okay, also, wir haben zwei Verse, die uns belegen, wo Gott uns sagt, dass er das Unsichtbare richten wird. Schauen wir uns das nochmal genau an. Da heißt es in Römer 2, Vers 16, an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, nach meinem Evangelium. Freunde, was wird das für ein Tag sein? Hat jemand Ahnung, was das ist? Das Gericht Gottes. Es gibt viel mehr Stellen und ich sah einen großen weißen Thron und der darauf saß, wird beschrieben, es ist der Herr Jesus und da stehen große und kleine und alle möglichen Menschen. Da wird von Gericht gesprochen und dass Gott die Menschen nachher nimmt, bestraft und in die ewige Verdammnis wirft. Hier haben wir auch eine Stelle, die von dem Gericht spricht. Und zwar, dass es einen Tag geben wird, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird. Also es gibt viele Dinge, die sind verborgen. Die sieht keiner. Ich möchte ein Beispiel nennen, das uns das verdeutlicht. In Hagen arbeite ich bei einer Firma. Dort fahre ich, also das ist mein Kunde dort, da mache ich meine Prüfungen. Und dort arbeitet ein zahnloser älterer Mann, der hat nur noch ein paar Zähne, der hat oben schon keine mehr. Das ist ein Lebemann. Und ich konnte nicht fassen, wie er gelebt hat. Als junger Mann hatte er mit Freunden einen Bankraub geplant und durchgeführt und Erfolg gehabt. Alle wurden gefasst, er nicht. Er ist nach Südamerika mit Millionen. Und er hatte eine Komplizin, seine eigene Mutter. Die hatte in ihrem Haus Millionen. Das hat er so gut verborgen. Und da gibt es irgendwie die Möglichkeit, die es heute nicht mehr so gibt, aber damals, er ist ja schon ein alter Mann, da gab es die Möglichkeit, Geld zu schicken mit einem ganz interessanten, ja, verborgenen, ja, so eine Post für Geld. Wie auch immer das heißt. Er hat mir das erklärt. Und die Mutter hat immer wieder, wenn er gesagt hat, schick mir mal ein paar hunderttausend, hat sie ein Päckchen gemacht und rübergeschickt. Ein Lebemann. Lebte reich, hatte eine Riesenwerkstatt, eine Riesenvilla, Frauen, Hobby, Boote, alles. Und dann kam er einen Tag nach 10 Jahren, wo das verjährt ist, mit dem Flugzeug hier an. Sofort klickten die Handschellen. Man hat ihn sofort einkassiert. Da musste er 24 Stunden dort auf dem Flughafen warten. Und da kam ein Richter und sagte, Sie sind frei. Und sagte, wären Sie einen Tag vorher gekommen, dann wären Sie nicht in der Verjährung drin. Dann wir hätten Sie jetzt Ihre 15 Jahre, was auch immer, bekommen. Aber so sind Sie jetzt ein freier Mann. Und er hatte eine Bescheinigung vom Richter. Überall, wenn die Polizei ihn angehalten hat, da war er gesucht worden. da musste er immer seine Bescheinigung rausholen, weil sofort wurde er festgenommen bei jeder allgemeinen Verkehrskontrolle. Weil er war ein polizeigesuchter Mann in Hagen. Aber dann holt er, darf ich mal ganz kurz, schauen Sie mal hier in meiner Brusttasche, da habe ich eine Bescheinigung. Und dann richterliche Bescheinigung, er ist frei, Verjährung. Aber was ist da passiert? Er plante unsichtbar. Die Bankleute, die gingen zur Arbeit, wussten nichts davon, dass das ein böser Mann ist. Seine Mutter machte mit, die ist längst gestorben. Die Nachbarinnen haben nicht gedacht, dass sie eigentlich eine Komplizin eines Bankräubers ist und der Bankräuber ist ihr Sohn. Und wahrscheinlich, als sie gestorben war, dann hat noch der Pfarrer vielleicht gesagt, dass sie ein Leben geführt hat und der Sohn war so weit weg in Amerika und die Ärmste und so weiter und noch ein paar schöne Worte. Und dann ist sie beerdigt worden und niemand hat geahnt, dass sie sowas Böses mitgemacht hat. Verborgene Sünden. Okay, da kann man so drüber schmunzeln. Wenn ich ihn sehe, das ist kaum zu glauben. Er hat so, war so ein Lebemann. Aber er sagte mir, Andreas, das war nicht ein schönes Leben. Immer auf der Flucht. Immer in Hotels. Und sobald Leute mit dem Anzug kamen oder irgendein Auto rauskam, wo Leute ein bisschen sich umgeschaut haben, sofort durch die Hintertür und abgehauen. Immer auf der Flucht, weil die ganze, er war ja weltweit gesucht, ja. Und so hatte er eigentlich ein rastloses Leben, immer auf der Flucht. Ja, also das lohnt sich nicht, ja, da sehen wir das, ne? Den eigenen Weg zu gehen ist Sünde. Aber hier sehen wir Einstellungen und Absichten und Gedanken. Da kann man Böses vorhaben, aber der kann ganz freundlich gucken, der Mann. Aber im Herzen Böses planen. Und hier wird in der Bibel gesagt, an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird nach meinem Evangelium, es wird ein Tag kommen, wo Gott das Verborgene richten wird. Ein anderes Beispiel, ihr kennt ja noch den, in Erfurt diesen schrecklichen Massenmord, ja, wo dann dieser Sohn eines Waffenbesitzers ja, dort an die Waffe kam und 16 Menschen erschossen hat. Und was ging immer durch die Medien? Immer wieder durch die Medien. Was ist sein Motiv? Und das sehen wir auch heute, wenn irgendwo einer in der Zeitung mit einem Balken vom Kopf, mit einem schwarzen Balken abgebildet wird. Man will immer wissen, was ist sein Motiv? Warum hat er es gemacht? Aber hier sagt die Bibel, das kommt raus. Die Motive. Genau wie sie waren, kommen raus. Gott wird das Verborgene der Herzen veröffentlichen. Es kommt so ein Tag. Und die zweite Bibelstelle sagt es noch einmal. Und es gibt viele, wir machen ja einen Bibelkurs. Da steht noch was drin. Der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Die Absichten im Herzen werden offenbar gemacht. Einen kleinen Einblick in meine Vergangenheit, ja, ich war kriminell geworden als Teenager und ich habe mich mit 15 bekehrt. Das war das Glück meines Lebens, sonst wäre ich in eine ganz falsche Richtung gegangen. Und ich weiß, wie ich geplant habe, was ich für Absichten hatte. Ich bin bei Freunden zu Hause eingestiegen, um Sachen zu stehlen, bei Freunden. Da hatte ich gedacht, weil wenn sie mich dann erwischen, dann könnte ich sagen, ja, ich wollte nur zu meinem Freund zu Besuch und die kennen ja mein Gesicht. Also ganz, ganz böse Absichten. Und die denken, ich bin ein guter Kerl, ich bin ja der Freund von meinem Freund, nicht? Und ja. Oder dann sind sie alle im Sport und ich gehe in die Umkleide und stehle ein Walkman von meinem Freund. Und ich musste mir genau merken, von wem ich was gestohlen habe, weil die Freunde wissen ja, was sie mal gekauft haben. Und das ist dann, wenn du viel gestohlen hast, gar nicht einfach. Weil dann musst du wissen, diese Uhr darf ich nicht tragen, wenn ich mit dem zusammenkomme. Das darfst du nicht mit zur Schule nehmen, weil das habe ich dort geklaut. Das heißt, du hast also ein Riesenarchiv im Kopf, wo du mit deinem Diebesgut nicht auftauchen darfst. Du kannst nicht mit dem gestohlenen Fahrrad dorthin fahren, von dem du das gestohlen hast. Der kennt ja sein Fahrrad. Ja, also solche Dinge, das war im Verborgenen und meine Absichten, meine Freunde haben nichts davon geahnt. Die haben dann in der Schule erzählt, was alles passiert ist. Ich höre zu und ich weiß ganz genau, ich war's. Und so etwas passiert weltweit oft. Ich bin froh, dass der Herr Jesus meine Sünden vergeben hat. Aber ich will euch sagen, es war A, verborgen und B, waren es böse Absichten. Heute schäme ich mich dafür zugrunde, dass das so passiert ist. Aber ich weiß, es ist vergeben. Es gehörte zu meinem Leben. Ich war ein Lügner und ein Dieb. Und der Herr Jesus hat mich freigemacht. Also, wir haben gelernt aus der Bibel, es wird ein Tag kommen, wo Gott alles Verborgene offenbar machen wird, veröffentlichen wird. Alle werden es sehen. Ich möchte ganz kurz Klammer aufmachen, außer bei denen, denen vergeben wurde. Denn der Schuldbrief, heißt es in der Bibel, ist zerrissen. Es ist vergeben. Gott hat es zwar nicht vergessen, weil Gott nicht vergessen kann, aber es ist mit dem Blut Jesu abgewischt. Es wird nie wieder angetragen, nie wieder vorgehalten. Kennt ihr diese Dinge? Vor 27 Jahren hast du mich belogen. Leute können sich nicht unterhalten. Da hat ein Vater seinen Sohn enterbt, weil er als junger Mann den Firmen-LKW einen Unfall hatte. Und da war der so zornig, hat ihn enterbt und erzählt mir nach Jahrzehnten, wie böse sein Sohn ist. Ich sehe nur auf das Gesicht seiner Frau, die daneben sitzt in dem Büro und die stützt ihren Kopf ab und denkt, schüttelt mit dem Kopf und leidet unter der Verbitterung des Vaters. Wir sehen also, wie viel Böses im Herzen ist, dass man wegen eines Unfalls auch seinen Sohn enterbt. Ja, Dinge, die rauskommen, weil man es sagt. Aber schaut mal, wie viel auch verborgen ist. Ja, im Herzen. Und das wird alles offenbar werden. Aber meine Sünden werden nicht so vorgehalten wie bei diesem Mann, weil sie vergeben sind, weil ich an Jesus gläubig geworden bin. Das ist Klammer auf und Klammer zu. Ja? Alles wird veröffentlicht, außer diese Sünden, außer wenn du dich zu Jesus bekehrt hast, dann wird alles vergeben. Nicht eine einzige Tat wird dir vorgehalten, wenn du vor Gott stehst, weil Jesus alles abgewaschen hat. In 1. Johannes 1, Vers 7 heißt es, und das Blut Jesu reinigt uns von allen Sünden. Wenn ich gereinigt bin und ein weißes Gewand der Vergebung habe und in diesem Gewand vom Heiland stehe, dann gibt es keinen, der mich anklagen kann. Es ist vergeben, es ist nicht mehr existent. Der Schuldbrief ist vergeben. Jesus hat für mich am Kreuz bezahlt. Ich werde nicht mehr belangt dafür. Da ist das Wort verjährt. Viel kleiner. Verjährt heißt ja nur, man kriegt keine Strafe mehr, aber du bist immer noch ein Bankräuber. Ja? Du wirst nur nicht mehr bestraft. Die Strafe ist ausgesetzt. Bei mir ist es aber so, mir ist vergeben, als hätte ich das nie begangen. Und deswegen kann ich über meine Vergangenheit so offen sprechen, weil ich weiß, Jesus hat mir vergeben. Und wenn er mir vergeben hat, wer soll mich anklagen? Ja? Also, das ist ganz wichtig. Aber wenn wir verborgene Sünden haben, die werden veröffentlicht. Ich möchte einiges auch darüber sagen noch. Zum Beispiel, welche Bereiche gibt es dort, wo wir Sünden haben könnten? Schauen wir mal so ins Herz rein. Verborgene Sünden. Ich hasse zum Beispiel einen Menschen. Sieht keiner. Aber ist vorhanden. Wisst ihr, anderes Beispiel. Ich komme in eine Firma und dann setzt man ja ganz höfliche, nette Damen da vorne hin, ne? So im Empfang, ja, dass es so freundliche Menschen sind und dann hallo Herr Siemens und dann machen sie ein ganz nettes Gesicht. Und dann rufen sie den Sachbearbeiter an, ja, der Herr Siemens ist für sie da. Und dann sehe ich oft das Gesicht, ja, freundliche Stimme, die sagen, der Herr Siemens ist für sie da und dann rollen sie mit den Augen, wie blöd der doch da ist auf der anderen Seite. Du siehst, die Stimme ist die eines Engels, freundlich, aber sie rollt mit den Augen, weil sie den Mann da nicht ausstehen kann auf der anderen Seite, auf der anderen Leitung, ja, am anderen Ende des Telefons. Und das alles sind ja, der Mann weiß nichts davon. Ich kriege es mit, aber diese verborgenen Einstellungen, dass dort zum Beispiel Hass auf einen Kollegen ist oder Wertschätzung, keine Wertschätzung für diesen Kollegen ist, das sieht Gott. Zum Beispiel, wenn wir zornig sind auf Menschen. Matthäus 5, Vers 22, da sagt der Herr Jesus: Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, das bedeutet Dummkopf, der wird dem hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird im höllischen Feuer verfallen sein. Das heißt, es gibt Unterschiede in der Strafe. Wenn ich also einen Menschen, je nachdem, wie ich ihn geringschätze, bis hin zum Hass, da gibt es unterschiedliche Strafen bei Gott. Und wir denken, na ja, ist doch meine persönliche Sache, wenn ich einen Menschen nicht ausstehen kann. Jetzt sehen wir, nein, es gibt Konsequenzen. Jesus selbst hat sie angekündigt. Wie gut, wenn wir dann Vergebung bekommen, oder? Weil ich kann euch eins sagen, es gibt viele Menschen, die ich gehasst habe in meinem Leben. Oder zum Beispiel eine andere Sünde, die sehr, sehr viele Menschen im Leben haben und die sich auch immer wieder wiederholen kann. Zum Beispiel die sexuellen Sünden. Das kennen wir ja. Ne? Wir schauen uns irgendeinen Film an und wir stehen nicht auf und gehen weg, wenn es sehr spannend wird. Ne? Wir bleiben dort sitzen. Und das wissen die Regisseure und bringen dann ganz viel nackte Haut mit unter, weil dann ist der Film ja ganz spannend. Und wir mögen das anzuschauen, nicht? Aber es ist eine verborgene Sünde bei Gott. Schaut mal, was hier steht. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Das spricht für sich. Viele Ethiker oder Moralisten würden sagen, ja, das darf man nicht so sehen. Das ist nicht so schlimm. Und da gibt es so viele Sprichwörter, ja, wir kennen sie alle, ja, was man so alles sagt, womit man sich rechtfertigt, worum man sich die Bildchen am Arbeitsplatz hinstellen kann, worum man sich solche Filmchen anschauen kann, weil man sagt, das ist doch harmlos. Die Bibel sagt aber, ich aber sage euch, wer ist ich? Jesus Christus, der Schöpfer, der uns gemacht hat, er sagt, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Und so kann es sein, dass ich mit einer Frau spreche und die keine Ahnung davon hat, dass ich vielleicht sie mit anderen Augen ansehe, als sie meint. Und ich habe im Herzen vor Gott schon Schuld. Wir sehen also, dass verborgene Sünden bei Gott ganz anders wahrgenommen werden als bei uns Menschen. Also wenn wir so eine Strichliste machen würden, angenommen es gäbe im Himmel eine Strichliste, wie oft der Otto oder der Lukas oder der Walter oder der Andreas dann eben eine Frau also gesündigt hat, Ehebruch begangen hat. Da glaubt ihr, könnt ihr eins sagen, da wären viel mehr Striche, als wir selbst glauben. Warum? Weil diese Blicke bereits bei Gott Ehebruch sind. Und niemand weiß davon, verborgen. Ist es, wenn es verborgen ist, trotzdem Sünde? Hier steht's. Ich aber sage euch, sagt der Schöpfer, Sünde. Oder andere Bereiche. Zum Beispiel Heuchelei. Ich gebe Gutes, damit ich gesehen werde. Heuchelei. Zum Beispiel sagt Jesus in der gleichen Bergpredigt, habt Acht, dass eure Almosen, also eure Spenden, nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Also Gott belohnt das überhaupt nicht. Keinen Lohn, wie viel ist das? Null. Und wie viele Menschen tun das nur, um gesehen zu werden? Kennt ihr das? Da spendet irgendeine Firma. Also wenn ich jetzt als Firma, ich habe eine kleine Firma hier in Oberrat, wenn ich zum Bürgermeister gehen würde und würde sagen, lieber Bürgermeister, passt mal auf, ich gebe hier 1.000 Euro dafür, dass wir hier, was weiß ich, dort so eine kleine Baumgruppe so auf der Wiese pflanzen oder so. Oder keine Ahnung, da machen wir irgendwas ganz Schönes, so keine, was weiß ich, was irgendwas Grünes, was so gut ankommt. Wisst ihr, was dann passiert? Dann kann ich diesen Scheck oder diese 500 Euro, dann komme ich direkt in die Zeitung. Andreas Siemens gab 1.000 Euro zur Begrünung einer Wiese. Und dann sage ich noch einen schlauen Satz zu irgendwie zu seltenen Tieren und so weiter. Ja, ich möchte etwas für die Natur tun, das ist mein Beitrag. Und dann noch einen schlauen Satz und dann steht das so drin und alle denken, der Andreas ist der größte Naturfreund aus Overath. Ja? Habe ich Gutes getan? Ich habe Gutes getan, weil 1.000 Euro sind 1.000 Euro. Aber Gott sagt, du hast keinen Lohn. Warum? Wenn ich das tue aus Heuchelei, damit Leute gut über mich denken, habe ich wie viel Lohn? Null. Keinen Lohn. In Amerika gibt es eine Kristallkirche. Die wurde mit sehr, sehr vielen Millionen gebaut. Ein Riesenglaspalast. Und auf den Wegen dorthin sind überall eingelassene Tafeln im Weg. Und dann steht dann zum Beispiel, Gerhard Schiller hat $30.000 gegeben. Und dann der andere, der gab 1,5 Millionen. Dann einer, und wisst ihr was? Man hat die Plattengröße nach der Spende bemessen. Das heißt, wenn du über einen Quadratmeter gehst, dann waren das 1 Million oder so. Und wenn dann einer nur 1.000 Euro gegeben hat, dann ist das eine kleine Fliese irgendwo in der Mitte. Ja, so der Andreas Siemens hat wieder 1.000 Euro gegeben. Ja, und dann gehe ich vorbei und dann sage ich, schau mal, David, wie spendabel ich bin zu meinem Sohn. Hier, ich bin verewigt. Ja, man sieht mich da. Heuchelei, damit Leute das sehen, damit ich mir einen Namen mache. Gott sagt, keinen Lohn. Seht ihr, verborgene Dinge, die eigentlich eher in der Gesellschaft toll ankommen. Ja, man kauft sich Ehre, aber bei Gott ist es auch nichts wert. Es ist Heuchelei und somit Sünde. Oder zum Beispiel andere Sünden, ja, Begehren im Allgemeinen, ja, wenn ich zum Beispiel also in der Bibel lese, du sollst nicht begehren, aber ich möchte unbedingt irgendetwas haben. Irgendein Image-Ding, damit die Leute gut von mir reden. Ja, das sieht keiner, dass ich neidisch bin auf andere, aber schon habe ich bei Gott Schuld. Und da sehen wir, dass das verborgene Sünden sind, von denen keiner was ahnt. Und da gibt es viele Bereiche. Das kann Hass sein, das kann Lüsternheit sein, das kann Heuchelei sein, das können Planungen sein, was Böses zu tun und keiner sieht sie. Du kannst, wie zum Beispiel dieser Mann mit seiner Mutter, die ihn gedeckt hat und dort so etwas Böses getan hat, eine Bank auszurauben. Mit echten Waffen, ja, hat er sich alle beschafft und die Mutter macht mit. Und alle denken, ganz tolle Frau, in Wirklichkeit unterstützt sie so etwas Kriminelles. Also wir sehen, das wird mal veröffentlicht. Es wird alles ans Licht gebracht von Gott. Da heißt es, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und da wird es sogar so sein, er wird nicht nur sagen, dass es ein Bankraub war, sondern Gott wird veröffentlichen, warum er die Bank ausgeraubt hat, was er für Ziele hatte. Die Absichten werden offenbar werden. Du wolltest was sagen? Es sei denn, gut aufgepasst, es sei denn, es wird veröffentlicht, es sei denn, Gott hat mir vergeben. Und das geschieht, wenn ich mich zu Jesus bekehre. Sehr gut, aufgepasst. Jetzt kommt der dritte Punkt. Und das wird ein sehr, sehr auch interessanter Punkt sein. Das sind die Übertretungssünden, die wir auch kennen. Wir werden uns jetzt drei verschiedene Kataloge anschauen, wo Übertretungssünden genannt werden. Wer möchte diese Bibelverse? Ach, die sind bei euch nicht aufgeschrieben. Deswegen werde ich sie jetzt lesen, weil bei euch stehen nur die Textstellen, weil das mehrere sind. Okay, Matthäus 7, Vers 21 bis 23. Da sagt der Herr Jesus, nicht den Willen Gottes zu befolgen. Ja, das ist der Punkt. Jetzt kommt, was er sagt. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und dann kommt eine Rede, wer alles nicht in den Himmel kommt. Also, ich nehme nochmal den ersten Satz. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Jesus sagt, in den Himmel kommen nur die, die das tun, was Gott sagt. Eine Frage. Wenn jemand nicht tut, was Gott sagt, aber ganz, ganz gerne in die Kirche geht und auch sagt, Herr, Herr, ganz fromm oder der liebe Herrgott und ganz religiös ist, kommt er dann in den Himmel? Nein, warum nicht, Patrick? Ja, genau. Er sagt es nur. Wisst ihr was? 90% geschätzt. Das ist so von mir geschätzt. 90% der Menschen, die von sich ganz, ganz guter Meinung sind, dass sie an Gott glauben, kommen vielleicht gar nicht in den Himmel. Weil sie nicht tun, was Gott sagt, sondern sie sagen zwar der liebe Herrgott und so, ne, ganz fromm, aber sie sind gar nicht gerettet. Weil man durch Jesus Christus gerettet wird, aber sie tun nicht, was Gott sagt, sie wollen sich den Himmel vielleicht verdienen in irgendeiner Weise und sagen ganz fromme Dinge von sich. Ich war mal in Düren gepredigt und da kam nach der Predigt, da waren viele Leute, weiß ich nicht, das war schon lange her dann, zu Corona-Zeiten, da waren wahrscheinlich, ich schätze, 400 Menschen vor der Corona-Zeit. Und da kam ein Mann auf mich zu, der war so zornig. Der hat mich so, das hat mir auch wehgetan, also wenn einer sehr, sehr zornig wird. Er hat sich so aufgeregt über meine Predigt und ich konnte ihn nicht verstehen. Und dann nach vielleicht 20 Minuten habe ich ihn verstanden. Er ist der Meinung, dass er Gutes tut. Er hat ein Patenkind in Thailand. Er hat eine Firma. Er tut Gutes. Er schmeißt mal hier so ein Grillessen für die Kinder, für alle Angestellten dort. Er tut so viel Gutes. Und jetzt sagst du, man muss den Willen Gottes tun. Ich bin ein moralisch guter Mensch. Du hast mir damit wehgetan und du hast mir damit klargemacht, dass das nicht reicht und das kann nicht stimmen, was du da sagst. Er war so zornig. Und dann sage ich, und was ist, wenn das in der Bibel steht, was ich gesagt habe? Das konnte er gar nicht annehmen. Da war der am Stottern. Warum? Es war für ihn eine Erschütterung, festzustellen nach der Predigt, dass seine Bemühungen eventuell nicht reichen, obwohl er doch so christlich eingestellt ist, aber nicht glaubt, was in der Bibel steht. Er will sich den Himmel verdienen durch Gutes tun. Und er sagt auch zu Gott, ja, das Vaterunser und so, aber er ist nicht bereit, als Christ zu leben. Und die Bibel sagt hier was? Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Also, wenn du nicht den Willen Gottes tust, wirst du nicht gerettet. Wir sehen also, dass es ganz wichtig ist, auch zu tun, was Gott in seinem Wort sagt. Dann gibt es weitere Sünden. Schauen wir uns die mal an. Verschiedene Sünden. Hier steht, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Und jetzt wird aufgezählt, wer alles nicht in den Himmel kommt, in 1. Korinther 6, Vers 9 bis 10. Da sagt Paulus, irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Ich setze jetzt mal Klammer auf dazu. Wenn das so bleibt, Klammer zu. Wenn ein Sünder, ein Mörder, ein Homosexueller, wenn ein Lästerer, wenn ein Räuber, wenn dieser Bankräuber zu Jesus kommt und bekennt, dass er ein Sünder ist und Vergebung braucht, wird ihm dann vergeben? Ja. Aber wenn jemand so lebt, in diesem Zustand lebt und sein Herz hört auf zu schlagen, weil sein Lebensende gekommen ist, dann wird er nicht im Himmel sein. Schauen wir uns diesen Katalog an, wer hier alles gemeint ist. Fangen wir an. Weder Unzüchtige noch Götzendiener. Wer sind Unzüchtige? Die kommen nicht in den Himmel. Was ist Unzucht? Kann das jemand erklären? Genau. Ja, wenn jemand die Ehe bricht, das ist also eine sexuelle Sünde. Übrigens, sehr viele Kataloge vom Herrn Jesus beginnen mit Unzucht und mit Ehebruch. Zum Beispiel Markus 7, wenn Jesus unser Herz beschreibt. Und da habe ich immer gestaunt, dass das sehr oft angeführt wird mit diesen, die Liste der Sünden, die aus dem Herzen kommen, mit sexuellen Sünden. Und hier haben wir das auch so. Ja, weder Unzüchtige. Der Apostel Paulus macht so wie der Herr Jesus. Er redet über diese Dinge. Sind die heute Menschen immer noch so heute wie damals zur Zeit Jesu? Das sehen wir an den Filmen. Weil ohne diese unzüchtigen Dinge kannst du kaum noch Filme verkaufen. Ja, also Unzucht bedeutet, kurz gesagt, jegliche Art Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Und somit auch vorehelicher Geschlechtsverkehr. Ja, das ist Unzucht. Ganz interessant, wir waren mal im Bibelkurs und da saß ein Mann, der war geschieden. Und er fragte dann, ja, wieso ist denn, ja, ich bin noch nicht verheiratet, dann darf man das doch. Und dann habe ich ihm diese Bibelstelle vorgelesen. Schau mal, hier steht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge und so weiter werden in das Reich Gottes kommen, werden das Reich Gottes erben. Sie kommen nicht in den Himmel. Das heißt, wenn du verheiratet bist und während du verheiratet bist, mit einer anderen ausgehst oder beziehungsweise ins Bett gehst, dann hast du die Ehe gebrochen, ja. Aber wenn du jetzt geschieden bist und mit einer anderen ins Bett gehst und die ist auch geschieden, dann ist es Unzucht, ist ein anderes Wort für die gleiche Sünde. Aber hier steht, die sind nicht gerettet. Das war für ihn neu. Er hat nur gedacht, ich dachte, wenn ich verheiratet bin. Also das muss man einfach sehen, was Gott sagt. Und wenn man Dieter Bohlen fragt, wird er das ganz, ganz locker sehen. Aber Gott sieht es anders. Er sagt hier ganz klar, dass Unzüchtige nicht das Reich Gottes erben werden. Auch wenn das eine schöne Sünde ist fürs Fleisch, ja, die so vielleicht angenehm ist. Aber Gott sagt, nein, das ist Sünde. Schauen wir weiter. Noch Götzendiener, die werden auch nicht im Himmel sein. Was sind Götzendiener? Etwa Menschen, die irgendetwas verehren, mehr als Gott. Das, oder anstelle von Gott. Das können Götzen sein, wo man wirklich religiös sich davor niederkniet, vor Götzenbildern oder irgendwelchen Religionen. Es können aber auch ganz unscheinbare Dinge sein, wie zum Beispiel, dass ich einen Unimog habe. Ja, ich kenne einen Mann, der betet seine Dinger an. Der liebt die Dinger so sehr und der sagte, wenn ich habe ihn gefragt, hör mal, der ist nur am Schrauben an seinen, das ist ein Mercedes-Lastwagen, der ein Allrad hat und da redet er nur von und dann sagte ich, hör mal, sag mal, wen hast du mehr lieb, deine Frau oder diesen Unimog, diesen LKW von Mercedes? Und er sagte, natürlich, den Unimog. So selbstverständlich. Da siehst du, der verehrt das. Das ist für ihn das Wichtigste. Wenn du zu ihm kommst, ich muss immer aufpassen, dass wenn ich dort Prüfer bin, dass ich ihn nicht sehe, weil wenn ich dahin, ich muss dann mindestens eine halbe Stunde Unimog-Geschichten hören, wie der dann erzählt, wie der im Wald da sein Allrad reinlegt, Differentialsperre und dann geht er und du siehst sein, er lebt sein Unimog, nicht? So, das ist, man kann das im Hobby haben, das können Menschen sein, das können Fußballer sein, Idole, die das leben, ja, wo etwas anstelle Gottes kommt, Götzendiener. Hier haben wir wiederum, wer auch nicht im Himmel ist, auch das Nächste, weder Ehebrecher noch Weichlinge. Über Ehebruch haben wir gesprochen, ist die gleiche Sünde wie Unzucht, nur innerhalb der Ehe. Knabenschänder, früher hat man ganz klare Worte dafür gefunden, ja, das sind Schänder, ja, das ist Homosexualität. Die Bibel ist da ganz, ganz deutlich, dass das vor Gott Sünde ist und sogar eine abscheuliche. Wir wissen, dass heute das ganz, ganz anders gesehen wird in der Bevölkerung, weil man ja fast in jedem Film auch noch das einbaut und in der Gender-Ideologie wird uns ja beigebracht, du kannst als Mann dich als Frau fühlen und du kannst dir dein Geschlecht aussuchen und es ist alles willkürlich und alles Geschmackssache und so weiter. Aber die Bibel ist ganz deutlich, dass diese Gesinnungen, wenn ein Mensch nicht zu Jesus kommt, ganz klar, das ist ein Kriterium, diese Menschen werden nicht im Himmel sein. Weder Diebe noch Habsüchtige. Wenn ich genauso weitergelebt hätte wie damals, wo ich ein Dieb war und habsüchtig war auch noch, also ich musste ja viel stehlen, das ist eine Sucht, die dazu kommt, ich würde nicht im Himmel sein. Trunkenbolde, das erklärt sich von selbst, wenn Leute viel trinken, über den Durst trinken, ja, sodass sie angetrunken sind. Noch Lästerer, oh Mensch, wie viel wird gelästert? Da habe ich den Eindruck, dass da die Frauen vielleicht noch die Nase vorne haben, vor den Männern, bei einigen zumindest. Lästerer, das sind Leute, die im Prinzip andere so schlecht machen, man will ihren Ruf zerstören, man macht sich über die lustig, man verspottet sie. Das ist eine ganz große, eine Geringschätzung meines Nächsten. Man will ihren Ruf zerstören. Noch Räuber, ja, haben wir schon viel drüber geredet, das ist im Prinzip Diebstahl mit Gewaltanwendung, laut Definition, die werden nicht im Himmel sein. Also das sind Übertretungssünden. Wer das tut, kommt nicht in den Himmel. Es sei denn, er bekehrt sich zu Jesus und ändert seinen Weg und lässt es bleiben. Dann vergibt Gott alle Schuld. Dann haben wir weitere Stellen. Übertretungssünden. Oder hast du die noch, Ernst, dass wir die weiter runterscrollen? Sind keine mehr? Okay, dann gebe ich noch einen weiteren Katalog, den ich vorlesen möchte, in Epheser 5, Vers 3 bis 6. Da haben wir es wieder, eine Liste von Menschen, die Sünden haben, die sie verhindern. Sie können nicht in den Himmel kommen mit diesen Sünden. Die müssen vors Kreuz. Man muss sie bekennen vor Gott und lassen. Welche Sünden stehen hier? Ich lese aus Epheser 5, 3 bis 6. Unzucht aber und alle Unreinheit und so weiter. Was ist aufgefallen? Wieder ein Katalog. Womit fängt es an? Unzucht. Ich sag mal so, scheint ein Problem bei den Menschen zu sein, wenn die Listen immer so anfangen, oder? Ja, oder reiner Zufall. Ja, dass der Herr Jesus immer von Unzucht ganz vorne spricht, der Apostel Paulus immer wieder, die Listen fangen oft, nicht alle, aber sehr oft, oder bei einigen ist es ganz, ganz oben genannt, die fangen mit Unzucht an. Also hier wiederum eine Liste aus der Bibel. Unzucht aber und alle Unreinheit und Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es den Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger, jetzt kommt wiederum eine Wiederholung, was steht wieder vorne? Wiederum Unzüchtige oder Unreiner oder Unhabsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Lasst euch von niemandem mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Was heißt das? Ist Gott böse über die Sünden, die zuvor genannt wurden? Ja, liebe Freunde, alles, was hier steht, ich wiederhole nur mal die Worte, Unzucht, Unreinheit, Habsucht, Schändlichkeit, Geschwätz, Witzeleien, und noch einmal, Unzucht, Unreinigkeit, Habsucht. Diese Leute kommen nicht in den Himmel und um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes. Liebe Freunde, wisst ihr, was mal der Wilhelm Busch in einer Predigt gesagt hat? Das habe ich nie vergessen. Das war ein mächtiger Prediger. Der hat mal so gesagt, ich kenne Menschen, und der kann so wunderbar laut sprechen, ja, der konnte tausende Menschen unterhalten. Der sagte, ich kenne Menschen, die sagen, ich habe nichts gegen Gott. Und dann brüllt dieser Prediger ins Mikrofon rein und sagt, wissen Sie, das ist auch herzlich egal, ob Sie was gegen Gott haben. Viel wichtiger ist zu wissen, dass Gott was gegen Sie hat. Und er hat eine ganze Menge gegen Sie. Das war mächtig, oder? Der konnte so reden. Also, liebe Freunde, wichtig ist auch zu erkennen, wenn es um Sünde geht, es ist nicht so wichtig, ob ich es schlimm finde. Es ist wichtig, ob Gott es schlimm findet. Ein anderes Beispiel, ich fahre mit 100 durch die Stadt, werde angehalten. Der Polizist ist zornig über mich. Und ich sage, wissen Sie was, sind Sie froh, dass ich nicht 120 gefahren bin? Oder ich sage ihm, wissen Sie, das ist doch nicht so schlimm. Wisst ihr was? Es ist wirklich herzlich egal, ob ich das schlimm finde. Wichtig ist, was der Staat sagt, was die Straßenverkehrsordnung sagt, was der Polizist sagt. Und er findet das schlimm. Und das müssen wir übertragen, auch auf Gott. Es ist nicht wichtig, ob ich es schlimm finde, wenn ich eine Freundin habe neben meiner Frau. Das kann so sein, dass ich es nicht schlimm finde. Aber Gott sagt, das lässt du bleiben. Und da bin ich zornig drüber, Andreas. Das machst du nicht. Ja? Und da gibt ein Gebot in 2. Mose 20. Du sollst nicht Ehe brechen. Und wenn ich es tue, wird er zornig. Dieser Zorn trifft mich vielleicht nicht jetzt im Augenblick. Aber wenn ich vor Gott stehe, wird dieser Zorn mich treffen und er schmeißt mich in alle Ewigkeit in die Verlorenheit. Also das müssen wir erkennen. Gott ist zornig über Sünde. Ist das bei allen angekommen? Da können wir nicht sagen, ja, ich finde es nicht so schlimm. Und da hat der Wilhelm Busch wirklich recht. Das ist nicht so schlimm, wie du das findest. Wichtig ist, wie Gott dich findet. Und das findet er ganz schlimm. Er hat eine ganze Menge gegen dich. Das müssen wir verstehen. Okay, dann gehen wir auf einen dritten Katalog. Den möchte ich euch auch noch vorlesen. Hier wird noch zwei Stellen. Und die übrigen Menschen, die durch diese Plage nicht getötet wurden, taten nicht Buße über ihre Werke, ihrer Hände, so dass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz gebeten hätten, die weder sehen noch hören können. Und sie taten nicht Buße weder über ihre Mordtaten, noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Dieberei. Also hier wird eine Stelle genannt über Menschen in der Endzeit, dass die, wer weiß, was treiben und nicht umkehren, sagen, es ist gut so. Also rotzfrech gegen den Himmel sagen, es bleibt so. Zum Beispiel, schauen wir uns das an, sie taten nicht Buße über ihre Mordtaten. Und liebe Freunde, was steht in Matthäus 10, Vers 21, wie die Menschen heute morden? Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern, hat Jesus vorausgesagt, und ein Vater sein Kind. Und die Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Matthäus 10, Vers 21. Wisst ihr was? Jahrhundertelang, und das sollte uns wirklich jetzt ein heiliges Erschrecken geben, jahrhundertelang haben Menschen nicht verstanden, was Jesus in Matthäus 10 Vers 21 sagt, wie Eltern töten ihre Kinder? Wie geht das? Wisst ihr, ein Großteil unserer Kinder werden ermordet durch Schwangerschaftsabbruch, so hat man es genannt. Man hat mittlerweile, seit man Abtreibungen legalisiert hat, was Gott verboten hat, du sollst nicht töten, hat man über 2 Milliarden Menschen umgebracht. Dagegen ist der Erste und Zweite Weltkrieg zusammengenommen nichts. Aber wie schrecklich waren diese Kriege? Aber was ist hier, wenn wir durch unsere Straßen gehen? Da kannst du fast sagen, jedem dritten Haus ist eine Mörderin. Abgetrieben, 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 abgetrieben. Heute treibt man Kinder ab, als wäre das, keine Ahnung, ja, als wäre das nichts wert. Du sollst nicht töten. Oder, ganz interessant, vor ganz wenig Jahren, ich glaube vor 2 Jahren, hat der BGH etwas revidiert und dem Gesetzgeber angewiesen, man muss Euthanasie erlauben. Vor 5, 6 Jahren hat der Ethikrat des Deutschen Bundestages querfeldein durch alle Fraktionen hindurch, haben die diskutiert, was darf man und was nicht. Ab wann darf man die Eltern töten? Ja, also Euthanasie ist ja eine Tötungshilfe. Ab wann darf man das? Und dann haben alle, ob es die Linken waren, ob das egal, ob das die Rechten waren, alle haben gesagt, das darf man nicht. Und jetzt, vor etwa 2 Jahren, hat der BGH gesagt, doch, darf man. Und jetzt muss der Deutsche Bundestag, musste dann das Gesetz ändern. Und heute darf man die Eltern viel früher loswerden, als früher. Und jetzt stellt euch mal vor, ich habe ja auch noch eine Mutter, die lebt. Wenn ich mich mit meinen Geschwistern zusammentun würde und würde sagen, weißt du was, Mama, du gehst uns so um Keks. Was hast du denn noch vom Leben? Guck dich doch mal an. Wir müssen dich pflegen. Was hat das Leben denn noch für einen Sinn? Und Mama, weißt du, du gehst mir so auf den Senkel, wenn du mich jeden Tag anrufst und mir sagst, was du für Schmerzen hast. Weißt du, was ich damit mache? Ich treibe sie ja in die totale Verzweiflung damit. Und wenn dann mein Bruder mitmacht und meine Schwester sagt, Mama, weißt du was, das ist wirklich aussichtslos mit dir. Was meint ihr, wenn wir dann mit dem Arzt reden und sagen, hör mal, das ist Zeit, dann kriegt man schon manch einen Arzt überzeugt. Da gibt es verschiedene Voraussetzungen. Du kannst heute deiner Mama eine Pille geben über ein paar Voraussetzungen und sie dann aus dem Weg räumen. Was hat Jesus vorausgesagt? Es wird ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und ein Vater sein Kind und die Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Dieser Wahnsinn bricht sich heute Bahn. Und das ist jetzt vor kurzem ganz neu legalisiert worden in unserem Land. Ja, nicht ganz grenzenlos. Ich kann jetzt nicht da hingehen und im Kantholz meine Mutter erschlagen. Das darf ich nicht. Ja, aber da muss ich ein paar Regeln einhalten, dann kann ich das schon. Wir sehen also, dass das sich bewahrheitet. Kinder helfen, die Eltern zu töten und Eltern töten ihre Kinder. Und alles legal. Niemand hat ein Verbrechen begangen. So sind die Gesetze heute. Aber Frage. Stimmt 2. Mose 20 immer noch für heute, du sollst nicht töten? Ganz klar. Und diese Menschen werden alle mal vor Gott stehen. Und stell dir mal vor, da ist eine Frau, die hat ein Kind abgetrieben. Wenn sie nicht umkehrt zu Jesus, dann wird natürlich Jesus vergeben. Dann gilt das nicht mehr. Es ist ja alles abgewaschen. Aber stell dir mal vor, sie steht vor Gott, hat ein Kind abgetrieben, hat vielleicht ihrer Mutter geholfen, es, ja, zu befördern. Ja? Die werden nicht im Himmel sein. Seht ihr, Gott ist da ganz eindeutig. Das ist wichtig zu verstehen. Und das ist wichtig, auch uns selber zu sehen, wie Gott das sieht. Vielleicht sehe ich mich ganz, ganz, ganz nett und ich tue doch keinem was. Aber Gott sagt, du sollst das nicht. Dann haben wir noch andere Sünden, zum Beispiel Zaubereien. Wenn die Bibel von Zaubereien spricht, dann steht dort im Griechischen das Wort Pharmakeia. Das ist heute das Wort Pharmazie. Das ist das Wort für Drogen. Leute nehmen, damals nahmen die Wahrsager und die Zauberer und bis heute, ja, oder auch die Medizinmänner aus allen möglichen Stammesreligionen, die nehmen es bis heute noch, ja. Drogen zu sich, um dann eine Bewusstseinserweiterung zu bekommen. In Wirklichkeit geben sie komplett jede Vernunft ab. Das ist ja nicht, dass man dann eine Bewusstseinserweiterung im Sinne bekommt, wie man das so sagt. Aber man öffnet sich damit der Unterwelt auch. Und das sagt die Bibel, dass diese Leute, die Drogen nehmen, nicht in den Himmel kommen. Das müssen wir sehen. Ich lese euch. Und sie taten nicht Buße über ihre Mordtaten und über ihren Drogenkonsum, wenn ich das jetzt mal so übersetzen kann, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Diebereien. Unzucht haben wir schon besprochen, muss ich nicht wiederholen, und die Diebereien auch nicht. Ja, und dann schauen wir uns noch eine andere Stelle an, wer alles nicht in den Himmel kommt. Die Feiglinge, Offenbarung 21, Vers 8, die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Ja, liebe Freunde, hier haben wir wiederum eine Liste. Wer alles nicht im Himmel sein wird, ihr Teil wird aber sein in dem See, der von Feuer und Schwefel brennt. Schaut mal, das Feuer wird sogar chemisch genau erklärt. Es ist die Reaktion mit Feuer und Schwefel. Das ist ein ganz interessantes Feuer. Ja? Also wenn ich ein Lagerfeuer mache hinter meinem Haus, dann ist es ein Holzfeuer. Oder wenn ich das mit Kohle mache, habe ich ein Kohlefeuer. Aber hier wird gesagt, ein Feuer, das mit Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Ganz interessant. Ein furchtbarer, stechender, beißender, unaushaltbarer Gestank. Wenn man das weiß, was Schwefel, das kannst du nicht einatmen. Das wird ein Ort der Qual sein. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, sagt die Bibel. Das wird ein Ort sein. Da kommen die hin, die nicht Buße tun von diesen Sünden. Und noch einmal, liebe Freunde, hier sind eigentlich alle Menschen auf ewig verloren, wenn dann nicht das Angebot käme von Jesus Christus, wer an mich glaubt, den rette ich raus. Den nehme ich mit in den Himmel. Aber wer nicht umkehrt und Jesus nicht annimmt, das wird der Teil sein, ihr Teil sein, wie heißt es hier, die Feiglinge und so weiter. Ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. So, ich habe schon über einiges gesprochen, aber ein paar Dinge. Wer sind Feiglinge? Die werden nicht im Himmel sein. Was sind Feiglinge? Schauen wir uns das an. Die Jesus leugnen. Und wisst ihr, was ich auch glaube, was Feiglinge sind? Das sind die, die alles wussten, die einen Bibelkurs gemacht haben, aber nicht eine Entscheidung treffen. Alles gewusst. Ich habe einen ganz lieben Freund, der hat mich wirklich lieb. Aber der hat so furchtbar Angst, dass seine Frau was dagegen hat, wenn er sich bekehrt. Und dann sagt er sich, nee, das ist mir viel zu gefährlich. Wenn ich mich bekehre, dann wird meine Frau mir aufs Dach steigen. Und ich kann ihn nicht verstehen. Ich hätte meiner Frau gesagt, liebes Mädel, pass auf, ich hab dich lieb, ich bleib mit dir zusammen, so bis zu meiner letzten Stunde. Aber ich gehe nicht für dich in die Hölle. Das mache ich nicht. Mein Ehebund geht, solange wir leben. Aber ich gehe doch nicht in die Hölle. Also das werde ich jetzt machen. Ich werde mich bekehren zu Jesus. Ob du was dagegen hast oder nicht. Ganz wichtig. Aber mein Freund bleibt an der Hürde hängen. Feiglinge sind Leute, die alles wussten, aber es nicht festmachen mit Jesus. Oder jemand hat so eine Lieblingssünde und sagt sich, nein, nein, weißt du, ich hat eine Freundin. Oh nein, wenn ich mich zu Jesus bekehre, dann muss ich ja die Beziehung zu meiner Freundin aufhören. Ah, oh, nee, das mache ich dann lieber doch nicht. Feiglinge, alles gewusst, sich nicht entschieden. Dann wird genannt Ungläubige. Das sind die, die das, was Jesus am Kreuz getan hat, nicht glauben, nicht annehmen. Oder vielleicht auch glauben, aber nicht für sich persönlich annehmen. Sich nicht entscheiden. Ungläubige. Götzendiener haben wir besprochen, Lügner haben wir auch besprochen. Dann schauen wir uns den vierten Punkt an. Also, da geht es um leichtfertig ausgesprochene Worte. Ein weiterer Bereich, in dem wir sündigen können. Und ich kann euch sagen, in meinem Leben ist das der größte Sündenberg, den ich begangen habe und begehe. Wer möchte diese Stelle lesen? Fabio.
Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnutzen Wort, das sie geredet haben.
Genau, und die zweite Stelle?
Es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das ist vom Bösen.
Genau. Unser Punkt jetzt hier, ein Bereich der Sünden, ein großer Bereich unserer Sünden sind leichtfertig ausgesprochene Worte. Und wir sündigen mit unseren Lippen sehr viel. Also ich will jetzt mal ein Beispiel von einem meiner Söhne erzählen. Die sind ganz tolle Jungs, also die habe ich nie fluchen gehört. Ja, sie sind christlich erzogen worden, aber das heißt ja noch lange nicht. Ich kenne einige, da darfst du kein Kind daneben stehen lassen, auch wenn sie Christen sind, weil dann lernen sie böse Schimpfworte neben diesen Christen. Aber jetzt war letztens eine Situation, es war stark am Regnen und ich habe eine Scheune, da war die Regenrinne verstopft. Und er musste unbedingt etwas aus dem Auto holen. Und ich denke, wie wird er das jetzt machen? Es regnete so stark. Und dann macht er das Auto auf und das plätschert genau da runter und dann beugt er sich ins Auto und dann fällt das ihm genau durch von hinten so in die Hose, sodass das so richtig so, also das sah furchtbar aus, wie nass der war. Dann hat er gequietscht und hat doch ein kleines, ja, so ein Stöhnen, meine Güte, Mensch! So. Und er hat trotzdem kein Schimpfwort gesagt. Ich will euch was sagen. Wie viele würden jetzt sagen, ihr wisst, was ich sage, oder? Und ich stand dort unter der Regenrinne, habe das gesehen und habe gedacht, Jonas, toll, hast nicht geschimpft. Ganz toll. Aber ich will euch sagen, ja, bitte. Bitte? Ja, was er gedacht hat, weiß ich nicht. Aber ich sag mal, was ich jetzt beobachten konnte, ja, er hat nicht geschimpft. Aber er hat gestöhnt. Das war so knapp, ja, aber er hat es geschafft. Aber wir sehen, leichtfertig geht es uns über die Lippen, dass wir schimpfen, dass wir fluchen, dass wir mal schreien, dass wir mal Dampf rauslassen. Ja, und Jesus sagt, ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Also hier geht es noch nicht mal um Schimpfworte, sondern unnütze Worte. Und wie viel Unnützes reden wir? Also wir sehen, wir finden uns eigentlich ganz gut, wie wir reden. Gott aber sagt, wie du redest, das kommt vor Gericht. Du wirst dafür Rechenschaft ablegen. Und ich will euch was sagen. In meinem Leben habe ich Berge, ich will offen sagen, Gebirge vollgesündigt mit diesem Ding, mit der Zunge. Ich habe geschimpft, habe verleumdet, ich habe geflucht, ich habe geschrien. Wie viel Sünden habe ich mit meiner Zunge begangen? Ich glaube, zwei Berge in meinem Leben sind ganz groß, die anderen sind kleinere Berge. Aber der erste Berg ist das mit meiner Zunge. Zu schnell geredet, zu wütend geredet, zu scharf verurteilt. Wir werden für jedes unnütze Wort Rechenschaft abgeben. Und hier gilt es genauso. Nicht so, es ist nicht so wichtig, wie ich meine Zunge finde, sondern die, was ist wichtig? Wie Gott das sieht. Und er hat eine ganze Menge gegen mich. Wie schön, sich, wenn man dann weiß, ich kann mit meiner Sünde zu Jesus kommen, er vergibt. Aber wenn er mir nicht vergibt, weil ich nicht mich zu ihm bekehre, dann muss ich für jedes unnütze Wort Rechenschaft ablegen am Tag des Gerichts. Wir haben schon gesehen, alles kommt ans Licht, alles kommt vor den Thron Gottes. Hitler wird für seine bösen Dinge bestraft, Stalin für die unendlichen Morde. Und wenn ein Mensch wie der Andreas, jedes Wort wird bestraft bei Gott. Wenn er dann nicht Vergebung hat, der Mensch, weil er Jesus angenommen hat, bekommt er die Strafe. Und wir haben auch gesehen, wohin er kommt, an den Ort des Feuers, der Hölle. Das Feuer, das mit Feuer und Schwefel brennt. Und dann sagt Jesus auch, eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, ist vom Bösen. Was ist damit gemeint? Man soll nicht schwören, gut. Klar ausdrücken. Und man soll auch Wort halten. Wie viele sagen, ja, ich komme. Und sie kommen nicht. Wisst ihr was? Ganz, ganz wichtig. Meine Kinder haben mich immer gemessen, ob ich Wort gehalten habe. Und wenn du nicht Wort hältst, hast du ja gesagt, aber nein gelebt. Und das sollen wir nicht. Und da sehen wir, dass ein Christ, ein Mensch, der mit Jesus lebt, und er sagt das zu Christen, unser Ja muss ein Ja sein. Und wenn ich sage Nein, dann ist es ein Nein. Und das wissen meine Kinder. Die können mich knebeln und ich werde nicht davon abweichen, wenn ich klar war. Hin und wieder muss ich mich auch korrigieren, weil ich falsch überlegt habe. Dann sage ich, oh, tut mir leid, hier hatte ich einen Gedankenfehler. Aber wenn ich was versprochen habe, muss ich es halten. Das ist ganz wichtig. Aber wir sollen auch nicht schwören. Das war ein guter Hinweis. Viele sagen, ich schwöre. Echt jetzt? Ja, wirklich. Ja, weißt du, ein Lügner, der muss ein Riesenvokabular anhängen, um zum Ausdruck zu bringen, dass er es diesmal so meint. Und nachher kommt es doch anders. So sollen wir nicht sein. Und wie oft waren wir wortbrüchig? Wie oft haben wir geschwört? Und das sollen wir nicht tun. Euer Ja, eure Rede sei ja, ja, nein und nein. Wie oft haben wir geschimpft? Wenn jedes unnütze Wort bei Gott eine Rolle spielt, Es gibt noch Bibelstellen, die sagen, dass wir kein faules Wort komme über eure Lippen. Ich will mal ganz offen fragen, ist das Wort mit SCH ein faules Wort? Ich finde es eins der abscheulichsten Dinge im Vorstellen. Oder? Wenn man so überlegt. Also so ein Haufen Mist ist ja schon ziemlich ekelhaft, oder? Und das nehmen wir die ganze Zeit in den Mund. Und bei einigen jeden zweiten, dritten Satz. Da war mal ein Ingenieur in einer Firma, der kam rein und sagte, Mensch, so ein Sch und Wetter. Und dann sagt er, meine Güte, was hast du für Sch bestellt? Und dann, ich stehe dabei und sage, hör mal, bei dir kommt aber sehr viel Sch vor, ne? Ja, meine Güte, was willst du denn machen, wenn alles so Ja. Und dann haben wir alle gelacht und dann hat er gesagt, da hast du recht. Das hat meine Frau mir auch gesagt. Und dann wollte er aufhören und ich wollte dann gehen und dann sagt er, hör mal, auch wenn das alles so und dann war es wieder gewesen. Und dann habe ich gesagt, gute Besserung und bin gefahren. Ja, also man kann sich was angewöhnen. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir damit auch aufhören. Und da hilft uns der Herr Jesus. Vielleicht eine kleine Ermutigung. Ich habe einen Freund gehabt, der lebt jetzt in Kanada, der heißt auch Andreas. Und wir haben Volleyball gespielt und er war ziemlich ungeschickt. Und jeden Ball, den er gekriegt hat, der ging der Ball irgendwo in die, keine Ahnung, ne, hin, ja. Ich wollte schon sagen, so irgendwo in die Hemisphäre irgendwo, ja. Irgendwo hat er hingeschossen und dann musste man den Ball holen. Und jedes Mal, wenn er mit seinen Händen dahin kam und es ist daneben gegangen, sagte er das Wort mit SCH. Er kannte Jesus noch nicht, aber das war seine Redewendung, auf der Arbeit, überall. Und da habe ich ihn mit zur Jugendstunde mitgenommen. Immer wieder das Wort. Und da hat er sich zu Jesus bekehrt. Und da hat er dann gelernt, damit aufzuhören. Ich habe Jahre später nie wieder dieses Wort bei ihm gehört. Man kann mit Gottes Hilfe sein Vokabular umstellen. Und wir sollten das einfach zur Kenntnis nehmen. Jesus sagt, kein unnützes Wort, kein schändliches Wort kommt über eure Lippen. Oder dass wir für jedes unnütze Wort Rechenschaft ablegen. Und da hilft uns der Herr. Er wird uns nicht nur verurteilen, wenn wir dabei bleiben und Jesus nicht annehmen. Er lädt uns ein, dass er uns alle Sünden vergibt, auch die Wortsünden, und hilft uns, unser Leben zu verändern. Wie diesem Andreas, er hat es nie wieder benutzt, dieses Wort. Ich komme dann zu dem letzten Punkt, das sind Unterlassungssünden. Wer möchte diesen kurzen Vers lesen? Ein anderer Bereich der Sünden, ja?
Wer Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde.
Genau. Und da steht oben drüber eine Überschrift, Unterlassungssünden, ja? Das heißt also, das gibt's auch. Kennt ihr das Wort unterlassene Hilfeleistung? Ja, Unfall, du fährst vorbei, hast nichts gesehen, mein Name ist Hase, ich habe einen Termin, ich muss Kaffee trinken und anderer verblutet irgendwo. Das ist strafbar. Das ist nicht Bußgeld. Wenn du dabei erwischt wirst, das ist strafbar. Okay? Ein Beispiel, ein ganz, ganz tragisches Beispiel. Es passiert ein schwerer Unfall und ein Arzt hat gerade Schichtdienst. Und da wird ein Motorradfahrer, ist eine wahre Geschichte, ja, wird eingeliefert. Und da kommt die Krankenschwester und sagt, der verblutet uns, kommen Sie raus. Und der Mann sagte, haben Sie schon die Papiere aufgenommen? Der Arzt. Und die sagte, ich finde nicht seine Krankenkarte in seinem Portemonnaie. Und ja, dann suchen Sie mal weiter. Und dann kommt sie wieder rein, sagt, der stirbt uns gleich hier weg. Und er sagt, haben Sie diese Krankenkarte gefunden? So. Und sagt sie, nein, aber was sollen wir denn machen? Nö, dann suchen Sie mal weiter. Dann kommt sie das dritte Mal und sagt, und dann hat sie ihm schon fast gedroht und hat gesagt, der stirbt uns weg. Das können Sie doch als Arzt nicht verantworten. Und dann lässt er sich doch, hat er sich erinnert an seinen Eid als Arzt, nicht? Und kommt raus. Will helfen, es ist zu spät. Und es war sein eigener Sohn. Dieser Junge, sein Sohn, hätte heute noch gelebt. Hätte sein Vater Liebe gehabt zu Menschen, die Hilfe brauchen. Die Sünde war, er hatte keine Liebe zu Leuten, die Not haben. dass es jetzt sein Sohn war, ist sehr, sehr hart. Das wird er auch sein Leben lang, bis er ins Grab kommt, sich selbst nicht verzeihen. Ich habe meinen Sohn umgebracht und man hätte ihn retten können. Er ist verblutet, weil er nicht geholfen hat. Jetzt überlegt mal, wenn wir mit solchen Sünden vor Gott stehen. Wir haben Gutes tun, Möglichkeiten gehabt und sie nicht genutzt. Nicht jedes ist so fatal wie dieses Beispiel, das ist mir klar. Aber wie oft hätte man helfen können, oder? Wie oft und man hat es nicht gemacht. Man hat weggeschaut. Und Jesus nimmt hier dieses Beispiel auch mit dem barmherzigen Samariter. Und das ist in dem Bild auch dargestellt. Seht ihr da der Mann in dem Bild, der geht vorbei, guckt weg. Ja, sehr selbstzufrieden, habe ich nichts mit zu tun. Und der andere, der beugt sich über diesen überfallenen Mann, von Räubern zusammengeschlagenen und blutenden Mann, hilft ihm auf und nimmt ihn mit, macht erste Hilfe, bringt ihn dann in eine Unterkunft, hilft ihm, gibt auch Geld dafür, dass er dort bleiben kann und weiter ärztlich und versorgt wird und sagt, wenn ich wiederkomme und wenn es nicht gereicht hat, dann zahle ich noch obendrauf. Und Jesus sagt, so sollen wir unseren Nächsten lieben, wie uns selbst. Wie oft lieben wir uns mehr als den Nächsten? Das kennen wir schon als Kinder. Dann essen wir ein Eis. Ja, am liebsten das Große für mich, das Kleine für meine Schwester, nicht? Wir lieben uns mehr. Wir fahren ein ganz, ganz tolles Auto. Aber wir haben kein Geld, irgendjemand, einer alleinerziehenden Mutter vielleicht, die Winterreifen zu kaufen. Weil meine Reifen sind ja so teuer. Ne? Das sind ja auch solche Reifen, nicht? Beispiel. Wir haben so viel Geld für uns, aber wie viel geben wir weg? Die Verhältnismäßigkeit zeigt sehr, sehr viel. Und Jesus sagt, wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst. Und an diesem Gebot würden wir alle schuldig, ich auch. Ganz deutlich, aber ganz deutlich. Was sehen wir jetzt, wenn wir diese Punkte alle zusammennehmen, liebe Freunde? Sind wir schuldig? Unbedingt, unbedingt. Schauen wir uns noch mal kurz die Punkte an. Unseren eigenen Weg zu gehen und sagen, es ist gut so, ist das Sünde? Unbedingt. Der zweite Bereich, verborgene Sünden. Verborgene Einstellungen, Absichten und Gedanken. Sünde, ja oder nein? Unbedingt. Der dritte Bereich, Übertretungen des Gebotes Gottes. Du sollst nicht begehren und wir tun's. Du sollst Vater und Mutter ehren, wir tun's nicht. Also diese Übertretungssünden und alle Sünden, die uns disqualifizieren für den Himmel, wir haben es gesehen, das sind moralische Sünden. Das sind Prioritäten in unserem Leben. Alles, was wir so tun im Bereich Sexualität, im Bereich Heuchelei, im Bereich Habsucht oder im Bereich Alkohol, Trunkenbolde oder Spott mit den Lippen oder dass wir Böses tun, albernes Geschwätz, Witzeleien, alle diese Dinge, eine Riesenliste oder Drogenkonsum, all das führt dazu, dass wir keine Chance haben, in den Himmel zu kommen. Gott nimmt das ernst. Nochmal dieser Satz, es ist nicht so entscheidend wichtig, wie ich mein Leben sehe, sondern wie Gott mein Leben sieht. Und er hat eine ganze Menge gegen mich. Ja, oder auch zum Beispiel nur feige zu sein. Ja, Feiglinge werden auch nicht im Himmel sein. Alles gewusst und sich nicht entschieden. Ungläubige, Götzendiener, Lügner, alle werden nicht sein im Himmel. Und der vierte Punkt waren ja die Sünden mit unserem Mund. Kann jemand hier sagen, dass er ohne Sünde wäre? Niemand. Das ist mein größter Berg, mit Abstand der größte Berg. Im ganzen Gebirge meiner Sünden, die Jesus alle vergeben hat, die er alle abgewaschen hat am Kreuz auf Golgatha, als ich gläubig geworden bin. Und der Bereich Unterlassungssünden. Wie viel Gutes tue ich mir? Und wie wenig Gutes tue ich meinem Nächsten? Und das Gebot, das ist übrigens das höchste Gebot eines Menschen. Welches ist das Gebot, das höchste Gebot? Ja, du sollst den Herrn, deinen Gott, loben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Seele und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das höchste Gebot. Ja? Das höchste Gebot Gott und das andere ist ihm gleich, sagt Jesus. Ja, bitte? Dann würde, genau. Und das ist die Summe. Also wenn die, wer diese Gebote anwendet, da hast du recht, Andreas, wer das anwendet, der hält damit das ganze Gebot. Aber wir sehen, wie viel lieben wir uns mehr als unseren Nächsten. Also in allen Bereichen würde ich ohne den Glauben an Jesus Christus ganz klar verurteilt werden und schuldig werden. Liebe Freunde, ich möchte noch fünfmal euer Handzeichen sehen. Frage: Seid ihr schuldig, euren eigenen Weg zu gehen? Alle Hände oben. Seid ihr schuldig, mit verborgenen, sündigen Einstellungen, Absichten und Gedanken geworden in eurem Leben? Alle Hände oben. Auch im Internet sogar sind die Hände oben. Das hat mich gefreut. So, dann, da gibt es also Menschen, die sind aus dem gleichen Material gemacht wie wir. Ja, so, dann Übertretungssünden. Sind wir schuldig geworden, Freunde? Ja. Dann leichtfertig ausgesprochene Worte. Schuldig. Letzter Bereich, Unterlassungssünden. Sind die uns vorgekommen? Alle schuldig. Und jetzt möchte ich von euch wissen, wie kann ich diese Schuld loswerden? Durch die Bekehrung zu Jesus Christus. Genau das. Danke für dieses Wort zum Schluss. Wir haben nächste Woche das Thema das Erlösungswerk Jesu Christi. Und dieses Thema werden wir nicht nächste Woche haben am Donnerstag, sondern das beginnt dann Anfang Januar. Ja, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Was hat Jesus am Kreuz für uns getan? Wir schauen ganz, ganz tief, nicht oberflächlich, ja, was Jesus dort getan hat am Kreuz. Euch allen, die ihr jetzt auch zugeschaltet habt, wünsche ich eine frohe Vorweihnachtszeit und auch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Und bitte seid alle wieder dabei Anfang Januar. Wir werden euch noch mitteilen, wann es ist. Entweder es wird der erste oder zweite Donnerstag im Januar sein. Ich muss noch genau schauen, wie das mit der Technik ist, ob alle da sein werden, ob es der erste oder zweite Donnerstag im Januar ist. Das werden wir euch noch mitteilen. Dann euch alles Gute, Gottes Segen, auch euch alles Gute. Bis, ja, demnächst oder spätestens bis Anfang Januar.